Ich beginne wieder mit einem Gebet. Herr, mein Ja zu deiner Liebe ist nur dann lauter und wahr, wenn ich zum Bösen, das dir missfällt, Nein sage. Ich kann zu deinen Geboten nur dann Ja sagen, deine Liebe nur dann leben, wenn ich jeder Regung von Egoismus, Hass und Vergeltung ein festes Nein entgegensetze. Ich kann nur dann Ja sagen zu deiner Seligkeit, wenn ich mir den Zugang zu ihr eröffne, indem ich Prüfungen ertrage und lerne zu verzichten. Ich kann nur dann Ja sagen zu deinem Ruf, wenn ich mich von dir allein leiten lasse, nicht von meinen Trieben, wie auch immer der Weg sein wird. Ich kann ja nur dann Ja sagen zu deiner Freundschaft, wenn ich im Gespräch mit dir bleibe und dem Gebet genügend Zeit widme. Herr, lass mich ein Mensch nach deinem Willen werden. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder und liebe Teilnehmer an den Exerzitien, an den Rundfunkgeräten, ich möchte mit einer Lesung aus dem Johannesevangelium, nämlich mit den ersten Versen 1 bis 7 beginnen, im dritten Kapitel. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Diese Begegnung mit Nikodemus ist uns vom Evangelisten sehr ausführlich geschildert. Jesus hat, nachdem Nikodemus ihn mit einem Kompliment begrüßt hat, dass er von Gott kommt, weil ein normaler Mensch solche Zeichen und Wunder gar nicht tun könnte, nach diesem Kompliment sofort einen Vorstoß gemacht und ist zur Sache gekommen. Er spricht vom Wiedergeboren, vom Neugeborenwerden. Er deutet also an, der Mensch hat ein Defizit. Und dieses Defizit muss in irgendeiner Weise korrigiert werden. Irgendetwas fehlt am Menschen. Nikodemus hat in einer Weise reagiert, wie eben ein Mensch, der gläubig, offen und naiv sich auf Jesus einlässt. Geboren werden, ja wie? Noch einmal in den Mutterschoß zurückkehren? Irgendwie wird hier deutlich, dass es wohl einen Zustand gegeben haben muss, und da kommen wir wieder auf den paradiesischen Menschen zu sprechen, auf den Homo Constitutus, wie die heilige Hildegard sagen würde. Irgendwie wird deutlich, dass es einmal einen Zustand gab, in dem der Mensch nicht von Neuem geboren werden musste, wo also in der Zeugungskraft des Menschen das Ganze enthalten war. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber es muss einmal in der Zeugungskraft des Menschen eine Wirkung gewesen sein, die das Ganze herstellte, nämlich den dreifaltigen Menschen, den göttlichen, gottebenbildlichen Menschen, der mühsam wieder aus Wasser und Heiligem Geist wiederhergestellt werden muss. Aber ursprünglich war es anders. Die heilige Hildegard, die ich eben schon erwähnte, hat das tatsächlich auch in ihrem Codex Civias erwähnt und sagt, die Zeugungskraft des Menschen sei früher eine mehr spirituelle gewesen, nicht eine körperliche, und ist eigentlich erst durch den Sündenfall in die Genitalien und in die Triebe des Menschen abgerutscht. Das heißt also, der Mensch vor dem Sündenfall, vor der Urkatastrophe, hatte tatsächlich die Möglichkeit, ein gottebenbildliches Wesen aus Leib, Seele und Geist zu zeugen, was heute nicht mehr möglich ist. Deswegen hat Jesus zur Ergänzung des defizitären Menschen uns geschenkt die Sakramente, letztlich das Sakrament der Kirche. Die Sakramente und auch das Sakrament der Kirche dienen der Heilung. Alle Sakramente dienen der Heilung des Menschen. Angefangen von der Taufe bis hin, was ja offensichtlich ist, zur Krankensalbung oder beim Sterbenden kann man von der letzten Ölung sprechen. Es dient alles der Heilung, einer Wiedergutmachung von etwas, was irgendwann einmal gestört oder zerstört worden ist. Und wenn man die Sakramente allein unter diesem Aspekt einmal betrachtet, kommt man zu wunderbaren Erkenntnissen. Natürlich ist es klar, die Taufe, die uns das göttliche Leben zurückschenkt. Aber sie wird ja einem Menschen eingegossen, oder das göttliche Leben wird einem Menschen geschenkt, dessen Natur immer noch zum Bösen geneigt ist. Und zwar so, dass der Mensch in eine Zerreißprobe hineingenommen wird. Der heilige Paulus schildert das ja wunderbar im 7. Kapitel des Römerbriefs, wo er sagt, ich unglückseliger Mensch, ich bin beherrscht von diesen beiden Trieben. Das eine ist die Sehnsucht nach Gott, die mich nach oben zieht. Das andere ist das Fleisch, das mich nach unten zieht. Ich möchte das Gute tun und tue das Gegenteil. So erlebt sich der Mensch. Deswegen braucht er nach der Taufe noch andere Sakramente der Heilung. Zum Beispiel das Bußsakrament, das immer wieder die Taufgnade wiederherstellen soll. Oder auch als Arznei die Eucharistie, obwohl die Eucharistie natürlich auch noch eine andere Bedeutung hat, nämlich sie ist gewissermaßen schon eine Vorwegnahme von etwas, was einmal endgültig sein wird, himmlisches Hochzeitsmahl. Aber auch das Sakrament der Ehe muss unter diesem Aspekt betrachtet werden. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Der Heilung. Wie auch das Sakrament der Priesterweihe der Heilung dient. Und so kann man die Sakramente alle durchgehen und feststellen, es geht darum, der Herr ist gekommen, zu heilen, was verwundet war. Und durch die Urkatastrophe der Menschheit ist eben auch der Mensch bis in die Fleischlichkeit, bis in die Sexualität hinein ein verwundeter Mensch. Er ist seinen Trieben preisgegeben. Der heilige Paulus schreibt einmal im Korintherbrief im 1. Kapitel 6, die Speisen sind für den Bauch, der Bauch ist für die Speisen, Gott wird beide vernichten. Der Leib ist aber nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott hat den Herrn auferweckt, er wird durch seine Macht auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Darf ich nun die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr? Denn es heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Hütet euch also vor der Unzucht. Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört also nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Der Leib hat eine besondere Funktion bekommen. Durch die Leibwerdung Gottes ist der Leib in einer besonderen Weise geheiligt. Deswegen heißt es ja so anstößig, das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort Fleisch, griechisch Sarx, hat eigentlich eine negative Bedeutung im Sinne von Triebhaftigkeit, Schlechtigkeit. Es gab ja zur Zeit Jesu auch die philosophischen Strömungen bei den Griechen, die sagten, das Fleisch ist das Triebhafte, das der Welt des Bösen angehört, und der Geist ist das Gute und der Leib ist das Gefängnis für den Geist. Also man hat eine negative Bewertung des Leibes gehabt. Und jetzt auf einmal wird der Leib als ein Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Durch die Taufe werden wir in Christus einverleibt. Das heißt, auch unser Leib ist damit gemeint, nicht nur unsere Seele. Unser Leib wird dadurch geheiligt. Und wenn der heilige Paulus im Epheserbrief im ersten Kapitel schreibt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Also unsere Gemeinschaft schon hier auf der Erde mit Christus im Himmel sind wir ein Leib. Wir sind mit dem Himmel dadurch verbunden und unser Leib ist wirklich ein Heiligtum geworden. Das ist uns viel zu wenig bewusst. Also diese wunderbare christliche Sicht, die dem Leib eine ganz große Bedeutung zuweist und ihn nicht einfach negativ bewertet, aber auch diese Strömungen gab es natürlich in der katholischen Kirche. Das Christentum ist also kein körperloser Glaube, sondern einer, in dem es um die Fleischwerdung geht. Christus ist auch nicht mit einem Scheinleib auf die Erde gekommen, sondern in Fleisch und Blut. Der Mensch ist ausschließlich, und da ist der Leib mit inbegriffen, der Mensch ist ausschließlich zur Liebe geschaffen und auch der Leib ist als Instrument, als Mittel der Liebe dem Menschen gegeben. Er spielt also mit allen Gliedern, mit allen Organen eine ganz wichtige, man kann sagen, spirituelle Rolle. Nur, wie erfahren wir uns selber und wie wird das heute in unserer Gesellschaft gewertet? Es gibt eines der Grimmschen Märchen, ich bin ja ein großer Märchenfan und lese gerne abends vor dem Schlafengehen nochmal ein Grimmsches Märchen, wie in der Kindheit. Nur mir gehen dann natürlich die Augen auf und ich erkenne die tiefere Weisheit, die sich dahinter verbirgt. Es ist ja im Grunde alles verschlüsselte Uroffenbarung, verschlüsseltes Urwissen, verschlüsselte Erinnerung an etwas, was der Mensch einmal gewusst hat. Da gibt es also ein Märchen, das heißt »Die drei Sprachen«. Und da wird berichtet von einem Grafen in der Schweiz, der einen Sohn hat, der nicht besonders gescheit ist. Und damit der Junge etwas Gescheites lernt, gibt der Vater ihn in eine Lehre. Und nach einem Jahr kommt der Sohn wieder und der Vater fragt ihn, Junge, was hast du gelernt? Und der Junge sagt, ich habe gelernt, wie die Hunde bellen. Was? Wie die Hunde bellen? Bist du verrückt? Was kannst du mit dieser Weisheit anfangen? Mach dich weg, geh zu einem anderen Meister, der dir etwas Gescheites beibringt. Und er gibt ihn zu einem anderen Meister. Nach einem Jahr kommt der Sohn zurück und der Vater fragt ihn, was hast du diesmal gelernt? Ich habe gelernt, wie die Frösche quaken. Um Gottes Willen, wie die Frösche quaken. Damit kannst du doch nicht durchs Leben gehen. Mach dich weg und such dir einen besseren Meister. Und er gibt ihn zu einem dritten. So, das ist der letzte Versuch. Nach einem Jahr kommt der Sohn wieder und der Vater fragt ihn, mein Sohn, was hast du diesmal gelernt? Hoffentlich was Gescheites. Der Junge sagt, ich habe gelernt, wie die Vögel zwitschern. Um Gottes Willen, wie die Vögel zwitschern. Das ist doch eine brotlose Kunst. Mach dich weg, du bist nicht mehr mein Sohn. Und verstößt ihn. Und der Junge geht nun durch die Welt. Und da kommt er in einen Ort, abends müde, und fragt um ein Quartier. Und da weist man ihn auf ein Schloss hin, das am Rande des Dorfes liegt. Aber, sagt man, das Schloss ist verwunschen. Und er geht zu dem Verwalter und fragt ihn, ob er dort ein Quartier haben könne. Ja, sagte der Verwalter, aber dieses Schloss ist verwunschen. Das sind wilde Hunde. Und diese Hunde zerreißen jeden, der dieses Schloss betritt. Ich habe noch nie erlebt, dass einer lebend wieder zum Vorschein kam. Der Junge sagt, lass mich nur machen. Ich komme schon mit den Hunden zurecht. Und er geht in das Schloss und verbringt dort die Nacht. Und tatsächlich, nachts kommen die Hunde an. Und wie er die Hunde sieht und in ihrer Sprache sie anspricht, da erzählen sie ihm und berichten, sie seien verwunschene Menschen, die einen Schatz zu hüten hätten, und wenn der gehoben würde, dann wäre das Schloss befreit. Am nächsten Morgen kommt der Schlossverwalter und findet den Jungen putzmunter, nicht von den Hunden zerrissen, und dann gehen sie den Schatz heben, und der Junge hat das Schloss wieder erlöst und bekommt einen reichlichen Lohn, zieht dann weiter, kommt an einem Teich vorbei. Dort hört er die Frösche quaken. Und wie er sie quaken hört und ihnen lauscht, da wird er sehr nachdenklich und geht dann weiter, bis er nach Rom kommt. In Rom ist gerade der Papst gestorben. Und die Kardinäle haben sich versammelt, um einen Nachfolger zu wählen, und haben miteinander beschlossen, derjenige, an dem Gott ein Zeichen erweist, soll der nächste Papst werden. Und wie er nun auf den Petersplatz kommt, wo die Kardinäle vor der Kathedrale versammelt sind, da kommen zwei weiße Tauben und setzen sich ihm auf die rechte und die linke Schulter. Daran erkennen die Kardinäle, das ist der von Gott bestimmte Nachfolger des heiligen Petrus, und wählen ihn zum Papst. Und er sagt, ich kann doch gar nichts, ich weiß doch gar nichts. Aber die beiden Vögel haben ihm alles ins Ohr geflüstert, was er sagen sollte. Und so wurde er der Papst. Und das war das, was er den Fröschen abgelauscht hatte. Das sieht man mal wieder, welch tiefe Weisheit. Denn was ist denn hier gemeint? Es ist hier gemeint, wenn der Mensch weiß, das zu deuten, was die Sprache der Hunde ist. Was ist das? Das sind seine Triebe. Die Triebe des Menschen, das ist die Sprache der Hunde. Die muss man verstehen lernen. Was bedeuten diese Triebe? Erst wenn man sie versteht, hat man sie im Griff und kann erlöst werden. Und so hat Christus uns auch wieder gedeutet, den Leib und die Herrlichkeit des Leibes, der ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Dadurch hat er auch unseren Leib mit erlöst, weil wir gelernt haben oder lernen können, wie die Sprache der Hunde ist. Und was ist die Sprache der Frösche? Die Sprache der Frösche, das ist das prophetische Wort. Der Frosch ist ja der Wettervorhersager, also der Prophet. Das prophetische Wort der Heiligen Schrift, dass wir das Wort Gottes recht verstehen und recht deuten können und dann anwenden können auf unser Leben um von diesem Wort uns leiten zu lassen auf allen unseren Schritten. Und die Sprache der Vögel ist klar, Sprache des Heiligen Geistes, diese innere Inspiration, die jeder Mensch von Gott geschenkt bekommt, um zu erkennen, was für ihn das Richtige ist, was dann durch die Sprache der Frösche dann noch bestätigt wird, nämlich das prophetische Wort Gottes. Und wenn er dann mit seinen Trieben, gemeint sind nicht nur die leiblichen, sondern auch die seelischen, psychischen Triebe, denken Sie an den Machttrieb. Wenn er diese Triebe auch noch beherrscht, ja dann. Ich bin einmal einem Benediktinerpater begegnet, vor einigen Jahren, inzwischen mag der schon längst in der Ewigkeit sein, und der erzählte mir, dass er kam aus dem Kloster Maria Laach, als junger Mönch mit Konrad Adenauer zusammen abends gesessen habe, als Adenauer von den Nazis entmachtet worden war, als Oberbürgermeister von Köln, um dann aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz verbannt zu werden nach Maria Laach. Dort hat er eine Zeit lang im Kloster gelebt. Und abends, so sagte der Pater, habe ich mit Adenauer manchmal ein Schnäpschen getrunken. Und einmal habe ich zu ihm gesagt, Herr Oberbürgermeister, es muss für Sie doch auch erholsam sein, mal die Last des Amtes los zu sein. Lassen Sie doch die Nazis Nazis sein, aber es ist doch schön, dass Sie sich bei uns mal erholen können. Und da sagte Adenauer zu dem jungen Mönch, wissen Sie, wie es ist, wenn man Macht hat? Also Adenauer kannte auch die Verführung zur Macht und zum Machtmissbrauch. Sie sehen, es ist gar nicht so leicht, die Sprache der Hunde nicht nur zu verstehen, sondern auch sie zu meistern. Die Triebe. Also diese Sprachen, die müssen wir wieder lernen. Und unsere Gesellschaft hat diese Sprachen verlernt. Man lebt seine Triebe aus und damit ist man auf dem richtigen Weg. Und deswegen wird den Kindern heute schon in der Schule, in der Grundschule beigebracht, wie das mit der Sexualität des Menschen ist, wie man die Empfängnis verhüten kann. Das kriegen Kinder schon im Grundschulalter beigebracht. Das geht sogar bis in den Kindergarten hinein. Am 10. Dezember im vergangenen Jahr hat unsere Bundeskanzlerin Merkel den Migrationspakt der UNO unterzeichnet. Das ist ein indirektes Eingeständnis der Überalterung unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite beklagen die Politiker die Kinderlosigkeit in unserem Land. Andererseits propagiert man in den Schulen, wie gesagt, die Verhütung und die Abtreibung. Und dann gibt es nur noch einen Weg als einzige Antwort auf den Kinderschwund: Einwanderung. Unser Volk erlebt zurzeit eine Überfremdung, die erschreckend ist. Man könnte sagen, wir sterben an denselben Phänomenen, an denen das Römische Reich einst untergegangen ist. So könnte man das sagen. Im US-Staat Oregon gibt es eine Vielzahl von sogenannten Fruchtbarkeitskliniken. Hier werden Kinderwünsche erfüllt. Man kauft, das ist also, was ich sage, ist die Wahrheit. Man kauft eine Eizelle von einer kalifornischen Studentin, von einer anonymen Samenbank in Israel wird eine künstliche Befruchtung herbeigeführt und die befruchtete Eizelle nach Indien gebracht und dort einer Frau, einer armen Frau implantiert, die Geld braucht. Das Kind wird von ihr ausgetragen und bevor es geboren wird, durch Kaiserschnitt entbunden, wird die Frau entbunden, damit sie überhaupt keine Beziehung zu dem Kind aufbauen kann. Und dann wird dieses kleine Kind den Wunscheltern, die das sich kaufen wollten, zugeführt. Sodass das Kind also 6 Eltern hat. Einmal den anonymen Spender des Samens und die kalifornische Studentin. Zweitens die Leihmutter in Indien mit ihrem Mann und drittens die Wunscheltern, die das Kind sich erwünscht haben. Und dieses Geschäft blüht und gedeiht, kostet ungefähr ein Kind 60.000 Dollar oder Euro und in der Ukraine macht man es für die Hälfte. Das ist zurzeit gang und gäbe geworden. Man überlege, wie man die Schöpfung missbraucht, indem man sein Wissen über die Moral stellt. Und der Mensch nicht mehr in der Lage ist, sein Wissen so zu zügeln, dass er die Sprache der Hunde richtig versteht. Das ist das Ergebnis einer totalen Gottlosigkeit, in der der Mensch sich anstelle Gottes setzt. In dem Buch von Rod Dreher, einem Amerikaner, der ein spektakuläres Buch geschrieben hat, vor kurzer Zeit erschienen, die Benedikt-Option, da schreibt er, es gibt keinen anderen Bereich, in dem rechtgläubige Christen so entschieden gegen kulturell sein müssen, wie in unserem Sexualleben, und wir müssen uns gegenseitig darin bestärken, zu unseren unpopulären Positionen zu stehen. Wer heute noch die Sprache der Hunde spricht, wird ausgelacht. Die Kirche hat tatsächlich so etwas wie eine gegenkulturelle Aufgabe. Das Christentum hat nicht nur in der Antike schon Aufklärungsarbeit geleistet, sondern sogar eine sexuelle Revolution hervorgerufen, indem es die Sexualität und den Eros wieder in den Dienst der Liebe gestellt hat und die autonome Lust verurteilt hat, was als eine echte Befreiung von den damaligen Heiden empfunden wurde. Dessen sind wir uns heute gar nicht mehr bewusst. Die heilige Hildegard von Bingen nennt die Ursache der Katastrophe. Sie sagt, der Mensch ist ein Rebell. Er zerreißt den Schöpfer in die Vielzahl seiner Geschöpfe. Wiederum nach dem teuflischen Prinzip Divide et Impera. Teile und herrsche. Die Spaltung zwischen Mann und Frau. Die Spaltung zwischen Leib, Seele und Geist. Die Spaltung von Lust und Verantwortung, die Spaltung von Schöpfer und Geschöpf, die Spaltung von Verstand, Willen und Gemüt. Der Mensch ist keine Einheit mehr, zerrissen erlebt er sich in der Gesellschaft, Familien zerfallen, erlebt aber auch in sich selbst diese Zerrissenheit. Aber der Heilige Geist ist es doch, von dem Jesus zu Nikodemus spricht, der uns wieder in diese Einheit zurückführen will. Er ist das Band der Vollkommenheit. Der Mensch hat eben die Fähigkeit entwickelt, die Lust aus dem Zusammenhang mit der Liebe heraus zu isolieren. Und das wird heute den Kindern in der Sexualkunde in der Schule gelehrt. Du hast ein Recht auf Lust, aber du musst keine Verantwortung tragen. Genuss ohne Risiko, das ist ungefähr die Devise. Bemerkenswert ist in diesem fleischlichen Geschehen, dass sich darin alle Menschen gleich sind, ob es Akademiker sind, Arbeiter, Gebildete oder Ungebildete, in den fleischlichen Dingen sind sie alle gleich. Manchmal die Akademiker noch schlimmer als die einfachen Leute. Da merkt man, der Mensch wird wieder reduziert auf seine Geschöpflichkeit, aber auf eine ganz negative Weise, bis ihm vielleicht mal und hoffentlich rechtzeitig noch die Augen aufgehen und er erkennt, wohin er geraten ist, um dann wieder wie Petrus die Hände emporzuheben, Herr, hilf mir, ich gehe zugrunde. Die Sexualität des Menschen ist wie jeder andere Trieb eine Kulturform. Ich habe mal den Film gesehen, Die große Stille, ein Bericht aus der Kartause in Frankreich, der Urkartause Chartreuse. Und da fiel mir etwas auf, was mir gar nicht gefallen hat. Nämlich, da ist ja jeder Mönch ist ja ein Einsiedler. Und es ist eine Art Einsiedlerkolonie, jeder in seinem Häuschen für sich. Und einer von diesen wurde gezeigt, wie er auf der Schwelle seiner Türe saß mit einem Blechteller in der Hand und daraus sein Essen schöpfte und löffelte. Da habe ich so gedacht, das ist eine große Gefahr. Wenn ein Mensch alleine ist, neigt er dazu, kulturlos zu werden und den Stil zu verlieren. Essen ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern ist auch eine Kulturform der Kommunikation, zum Beispiel, wenn ich einen Besuch habe oder einlade, ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben, dann bereite ich ein prächtiges Essen vor, decke den Tisch, stelle eine Blumenvase darauf, dann wird das feine Geschirr herbeigeholt, dann wird eine Kerze entzündet, im Hintergrund hört man Musik, leise und dezent. Das Ganze hat irgendwie Stil und Form und man hat den Eindruck beim Gespräch, das Essen läuft so nebenher mit, das Eigentliche ist die Kommunikation. Das ist Kultur, verstehen Sie? Also nicht so wie im Schweinestall, wo der Fraß in einen Trog geschüttet wird und alle stürzen sich drauf, ohne ein Tischgebet, ohne etwas. Das ist kein Stil. Da war ein Bäuerlein in Fulda, das hat in Fulda Besorgungen machen müssen, kam aus dem Dorf in der Nähe und ging dann mittags in eine Gaststätte und ließ sich ein Essen servieren. Und vor dem Essen machte das Bäuerlein ein Kreuzzeichen und betete. Und die Nachbarn am Tisch nebendran, die machten sich darüber lustig, dass der Mann da noch betete, noch ein Kreuzzeichen in der Öffentlichkeit machte. Und dann fragten sie so über den Tisch hinweg, sagen Sie mal, beten die Sie bei Ihnen alle zu Hause so vor dem Essen? Da sagte das Bäuerlein, ja, nur die Säue nicht, sagte er. Das war die richtige Antwort. Triebe brauchen Kultur, verstehen Sie? Auch der Sexualtrieb braucht Kultur. Das ist nicht einfach, es geht nicht einfach um die Befriedigung der Triebe, sondern es geht darum, dass der Mensch lernt, so wie er es von Gott ja eingegeben hat, Schönheit kommt von Gott. Und alles in Schönheit zu verwandeln. Es gibt also die drei wichtigen Prämissen, die man immer im Kopf haben muss, wenn man die Welt und sich selber beurteilen will. Erstens, Gott ist der Schöpfer aller Dinge und er allein weiß, wozu er uns geschaffen hat. Zweitens, der Mensch ist ein von Gott abgefallenes Wesen und ist der Triebwelt zum Opfer gefallen. Und das Dritte ist, Jesus hat uns eine Quelle der Neugeburt und der Kraft eröffnet, sodass wir zur alten Ordnung zurückfinden können. Die drei Dinge muss man wissen. Aber das Zweite ist ganz wichtig. Wir müssen wissen, dass wir defizitäre, gefallene Wesen sind. Die falsche Politik, die durch diese Ideologie der Gleichmacherei gespeist ist, die sagt nämlich, alle Menschen sind gut, man muss nur die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern und dann ist die Welt wieder ein Paradies. Völlig daneben. Wir müssen bedenken, wir sind eine Schöpfung, Gott hat einen bestimmten Plan mit uns. Zweitens müssen wir wissen, dass wir defizitäre, gefallene Wesen sind und dass wir immer zum Bösen neigen. Und drittens müssen wir wissen, dass Christus der Arzt der Menschheit geworden ist, der uns die Heilmittel bereitstellt, damit wir wieder zurückfinden zur alten Ordnung, wie sie Gott geschaffen hat. Es gilt also die Frage, ist die Sexualität die Antriebskraft für die Liebe oder ist die Liebe die Antriebskraft für die Sexualität? Eine von den Fragen muss richtig sein. Wenn die Sexualität die eigentliche Antriebskraft zur Liebe wäre, dann dürften sie alle nicht ins Kloster gehen. Dann wären alle die, die die Sexualität nicht gebrauchen, nicht in der Lage zu lieben. Und es ist interessant, dass in unserer Gesellschaft die Liebe tatsächlich bei den meisten Menschen auf die Sexualität reduziert wird. Das andere gilt, die göttliche Liebe ist die Antriebskraft für die Sexualität. ist aber nicht ausschließlich auf sie angewiesen. Sie kann sie übergehen sozusagen, wie Christus sie auch übergangen hat, indem er zeigen wollte, dass es eine Liebe ist, die gibt, die größer ist, die die Sexualität übergehen kann. Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt. Und so ist er am Kreuz gestorben und hat uns eine universale Form von Liebe eröffnet und geschenkt, die wir leben dürfen, auch im Kloster. Es ist also klar, die Seele des Menschen ist es, die den Körper von innen her formt und informiert. Sodass also das Äußere des Menschen ein Ausdruck der Seele werden kann, der schönen Seele. Wir können zum Beispiel anhand der menschlichen Sprache etwas feststellen. Die Sprache ist ja ein Ausdruck des inneren Menschen und der innere Mensch formt die Worte, die seinem inneren Wissen oder seiner inneren Befindlichkeit entsprechen. Aber die Sprache wird heute missbraucht, um das Sein des Menschen zu formen. Also sozusagen den Menschen mittels einer, wie man heute sagt, politisch korrekten Sprache zu verändern. Und diese teuflische Methode mittels Sprache, das Denken zu verändern und das Sein des Menschen zu verändern, ist heute bis in die Kirche eingedrungen, bis in unsere Gebetbücher und Gesangbücher. Es ist, wie gesagt, die Liebe, die von innen her das Äußere formt und nicht umgekehrt das Äußere, das Innere. Jesus lebte zölibatär, nicht weil er die Liebe verschmähte, sondern weil er der Liebe wieder den universalen Charakter zurückgeben wollte. Er liebte nicht exklusiv, sondern allumfassend. Seine Liebe war nicht bloßes Gefühl, sondern Ehrfurcht vor der Würde und Schönheit, die auch der durch die Sünde entstellte Mensch noch in sich trug. Dadurch hat er die Menschen ja erstmal bekehrt. Schauen Sie mal, wie Johannes schildert im Kapitel 4, bei Johannes ist es ja nach Nikodemus, das Gespräch mit der Samariterin am Brunnen. Er entdeckt in dieser Frau eine Schönheit, die sie bei sich selber nicht mehr sieht. Und schenkt ihr ein Bewusstsein ihrer Würde zurück, das sie längst verloren hatte. Und wenn er am Kreuze hängt und stirbt und für seine Feinde betet, dann weiß man, Liebe hat mit Gefühl nicht unbedingt etwas zu tun und muss nicht unbedingt mit dem Gefühl Hand in Hand gehen. Denn für seine Feinde kann man nichts empfinden und trotzdem kann man sie lieben. Also Jesus hat uns eine Form von Liebe gezeigt, die uns Menschen fremd geworden ist. Wir reden ja immer gerne von der Selbstliebe. Man muss sich erst mal selbst lieben können und dann kann man auch andere lieben und so weiter. Das sind natürlich Sprüche. Man kann sich selber nicht lieben. Zur Liebe gehören immer zwei Personen. Immer. Ein Subjekt und ein Objekt, das wiederum Subjekt ist, weil es zurücklieben kann. Das ist die Liebe. Selbstliebe, wie sie im Evangelium genannt wird, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, bedeutet nichts anderes als sich selbst annehmen können. So wie Gott uns annimmt, trotz unserer Sündigkeit und trotz unserer Defizite, die wir haben, sind wir von ihm geliebt und das gibt uns eine Würde und auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein, das uns gut tut. Also, der Mensch ist dazu geschaffen, ich sage es noch einmal, zu lieben. Wir haben das schon einmal gehört in der Geschichte von Martin Buber, der sagt, ein Mensch, der sich selber nicht darbringt, verdient nicht den Namen Mensch. Und für Hingabe gibt es tausende Formen. Die Sexualität kann eine sein. sollte auch eine sein, aber nur eine unter vielen. Jetzt müsste man natürlich noch vieles sagen über die Ehe und Familie, alles, was damit zusammenhängt mit dem Schöpfungsauftrag, den der Mensch von Gott bekommen hat. Ich möchte aber so langsam zum Schluss kommen und möchte wiederum mit einer kleinen Episode aus den chassidischen Erzählungen von Martin Buber diese Betrachtung heute Nachmittag beenden. Es wird erzählt, man wollte vom Himmel dem Rabbi Shlomo von Kalin die Sprache der Vögel, die Sprache der Palmen und die Sprache der dienenden Engel offenbaren. Er aber weigerte sich, sie zu empfangen, ehe er wisse, welchen Belang jede von ihnen für den Dienst Gottes habe. Erst als ihm dies kundgetan war, nahm er sie an und diente Gott fortan auch mit ihnen. Und so sollen wir dem Herrn dienen, mit der Sprache der Hunde, mit der Sprache der Frösche und mit der Sprache der Vögel, dem Heiligen Geist, dem Geist der Liebe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.